Der Nummer 9 Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nummer 9 Podcasts, inzwischen Folge Nummer 15. Gestern hatten wir ein Freitagsspiel, haben mal wieder gewonnen, 3-0 gegen Bielefeld. Auf der Couch fühle ich mich inzwischen relativ oft wie Emanuel, der Fan von dem FC Le Monde, der einsamste Fan der Welt. Geht es euch ähnlich? Und damit auch mal Hallo an euch beiden.
Grüß euch. Ja, also wenn ich dem VfL zuschaue, dann bin ich ja um 11 Menschen reicher. Dann fühle ich mich nicht ganz so einsam. Deswegen geht das eigentlich.
Ja, hallo auch von mir. Da sind wir ja schon fast wieder bei Folge 14, ne? Mit viel Liebe und am Valentinstag, wenn du dich mit 11 Leuten nicht so einsam fühlst. Geht so langsam, glaube ich, nicht nur uns so, dass das einem ziemlich auf den Wecker geht, alles mit alleine gucken und so. Also vielleicht ergibt sich da ja mal im Frühling oder im Sommer, vielleicht im Pokalfinale, die Möglichkeit, sowas auch mal wieder mit ein bisschen paar mehr sozialen Kontakten zu gucken.
Ja, das war wirklich mal wieder eine coole Sache. Übrigens auch eine coole Sache war natürlich unser Spiel gestern gegen Bielefeld. Aber vorweg, Folge 15, da ist mir spontan eingefallen, das ist natürlich die Carsten Tresch-Gedächtnisfolge heute.
Absolut.
Für Insider, wahrscheinlich zwei Leute, werden das jetzt verstehen. Oder hier noch zwei weitere, die uns auf Schalke begegnet sind, glaube ich, war das?
Ja, genau, auf Schalke, ja.
Ja, vielleicht hören die ja auch zu, die werden wissen, was gemeint ist. Für alle anderen, ihr werdet es auch noch erfahren, wenn wir mal ein bisschen größer sind vielleicht. Also nee, zurück zu Bielefeld. Genau, ja, war an sich, glaube ich, ein ganz cooles Spiel gestern. Wir sind, ja, mit einer kleinen Abtastphase in die Partie gestartet. Bielefeld hat nicht wirklich viel zugelassen am Anfang, hat uns erstmal gut in Schach gehalten, würde ich behaupten. Ja, in der 25. Minute gab es dann so den ersten Warnschuss von Arnold, der dann mal gefährlich wurde. Ja, und darauf folgte eigentlich so die erste richtige Chance in der ersten Halbzeit, würde ich behaupten. Ich glaube, mehr gab es auch tatsächlich nicht. Nämlich eine schöne Kombination. Über außen, über Gerhard, der in die Mitte reingespielt hat und Steffen das Ding ja, verwandelt hat. Ich finde, da stand Bielefeld mal nicht kompakt. Es wurde, glaube ich, auch in der Halbzeit gut von deren Manager, war das, glaube ich, der da war, analysiert. Dass da halt einer offen war und sich und beziehungsweise rausgezogen wurde und ja, so der Weg da mal für uns frei war. Aber an sich war es halt eine Halbzeit mit wenig Torchancen, aber wo wir doch ein sehr dominantes Spiel aufgezogen haben. Wie ist da eure Meinung so zu?
Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Also wir haben es wirklich sehr, sehr dominant gespielt und also ich hatte nie Angst, dass irgendwie Bielefeld mal gefährlich wird oder also quasi, dass wir ein Tor uns fangen. Die Angst hatte ich eigentlich im ganzen Spiel über nicht und auch in der ersten Halbzeit halt nicht. Also das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Dann das Tor vor der Halbzeit war wichtig und ja, war gut rausgespielt, einfach mal so einen Konter zu laufen. Ja, so soll es sein.
Ja, Bielefeld hatte eine Gelegenheit und die war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht in der ersten Halbzeit, als ein Kopfball von Buchs, ein Kopfballduell von Buchs verloren geht und dann der Ball unglücklich in den 16er springt zu Vlapp und der, glaube ich, gerade noch im letzten Moment von Lacroix ein bisschen gestört wird und dann den Ball rechts neben das Tor setzt aus 15 Metern, 14 Metern. Das war auch, glaube ich, eine Minute nach dem Führungstreffer. Aber war auch ja, im Grunde genommen die einzige Gelegenheit und auch die nur aus einem individuellen Fehler resultierend. Also was wir da in der Defensivbewegung gerade zeigen, das ist schon allererster Sahne, muss man wirklich sagen.
Ganz große Klasse auf jeden Fall. Stimmt, ja, hast recht. Es war, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit nach dem 2-0 hatten die auch, glaube ich, direkt nach dem Tor wieder eine Chance gehabt. Aber dazu kommen wir im Zweifel noch. Ja, eine Szene, die vielleicht fürs nächste Spiel interessant ist, ist die 37. Minute gewesen, wo Brooks dann eine gelbe Karte bekommen hat und somit seine fünfte und ja, gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber nächste Woche fehlen wird, gegen die Hertha. Ja, verkraftbar, dass Brooks nächste Woche nicht dabei ist. Ich meine, Pankratic und Gilavogi, die potenziellen Vertreter, wurden ja noch eingewechselt im späteren Verlauf des Spiels. Habt ihr da irgendwie Bedenken, dass das vielleicht dann gegen Berlin schief gehen könnte in der Abwehr nächste Woche?
Nee, also Bedenken nicht. Ist natürlich gerade bei Pongratz, der jetzt dann doch schon sehr lange raus war und generell nicht so wirklich in den Rhythmus finden konnte, ob da jetzt die 15 Minuten gegen Bielefeld noch helfen, ist eine andere Frage. Einerseits sehe ich Pongratz schon als auch als erste Alternative dann zu Brooks. Gerade was sein Tempo dann eben auch angeht. Allerdings kann man jetzt Brooks auch nicht wirklich was vorwerfen, dass er jetzt irgendwie in letzter Zeit schlecht gespielt hat oder so. Ganz im Gegenteil, hat sich auch stark verbessert. Aber ich glaube, gerade mit der Leistung, die wir von Pongratic so um Weihnachten und Anfang des Jahres gesehen haben, die so ein bisschen Fragen aufgeworfen hat, hätte ich, glaube ich, derzeit einfach ein größeres Vertrauen, wenn wir Gilavogi in die Innenverteidigung stellen. Klar kann man dann sagen, dann wird Pongratic nie wieder herangeführt werden oder ne, kann nie wieder eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, irgendwie sagt mein Bauchgefühl mir da gerade, dass man Gilavogi da eher vertrauen sollte als Pongratic. Kann ich aber auch nicht wirklich erklären, warum. Keine Ahnung.
Aber kommt Pongratz, also ich finde es, also Pongratz ist ein bisschen schwierig zu betrachten, weil er hat jetzt halt nicht gespielt längere Zeit, was halt auch an den Leistungen von Lacroix und Brooks liegt. Aber das letzte Mal, als er gespielt hat, musste halt ausgewechselt werden und da waren seine Krankheiten auch eine große Rolle, sowohl Corona als auch das Drüsenfieber, was doch halt einfach den Körper noch nicht ganz auskurieren lassen hat. Ist jetzt schon auch wieder 2 Monate her, bald. Ist halt die Frage, wie er jetzt vom Fitnessstand her ist, also spielerisch. Sehe ich ihn jetzt eigentlich nicht, also als nicht als schwach, sondern er spielt ja, wenn er fit ist, eigentlich gut. Und ist halt jetzt eigentlich so, ja, so ein bisschen, ja, die Nummer 3 und so ein bisschen Pech, dass halt beide so gut spielen. Ich meine, wir haben schon ewig kein Gegentor mehr bekommen. Da gibt es ein wenig Grund zu rotieren. Gilavogi weiß ich gar nicht, ob der jetzt Innenverteidiger spielen würde, weil es gab mal ein Interview mit Glaser, wo er nicht gesagt hat, Gilavogi ist Sechser und Gilavogi selber möchte gar nicht so sehr in der Innenverteidigung spielen. Also den sieht sowohl er sich selber als auch der Trainer auf A6. Also wenn Not am Mann ist, kann ich mir schon vorstellen, dass Gilavogi spielt, aber da müsste Lacroix spielt ja sowieso Pongracic nicht spielen können oder er ja, einfach halt ausfallen.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also wo Gilavogi sich sieht, ist ja die eine Sache, aber ich glaube, man kann dann auch für die Mannschaft mal ja, ein Spiel lang auf einer ungewohnten Position oder auf einer nicht so geliebten Position spielen. Und immer noch besser, als wieder halt einen nicht fitten Pongracic halt zu haben. Also ich weiß nicht, wie fit er ist, ne? Also wenn er fit ist, dann gerne. Aber wir haben ja gesehen, was passiert, wenn er nicht fit ist. Und das bringt uns nichts, wenn er nach 25 Minuten wieder vom Spielfeld runter muss oder so, dann in der ersten Halbzeit. Das bringt uns noch mehr durcheinander. Mir ist gestern nur aufgefallen nach seiner Einwechslung, dass er so ein bisschen wie Falschgeld da rumgelaufen ist in der Abwehr. Und das.
Allerdings, musste ich auch wieder dran denken, als er dann die
Ja.
ersten Bälle, Entschuldigung, die ersten Bälle, die haben schon wieder so eine Unsicherheit ausgestrahlt.
Ja.
Und also ich weiß nicht, irgendwas, ja, ich will jetzt nicht sagen, irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht, aber sicherer fühle ich mich einfach derzeit bei Gilavogi oder eben jedem anderen Innenverteidiger eigentlich.
Jeden Fall. Ja, also ich fand es so witzig, eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist, wo er, glaube ich, Gerhard im 16er umgerannt hat. Das fand ich ziemlich witzig. Ich glaube, es war Gerhard, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber
Ich weiß auch nicht, ob er übermotiviert ist oder so, ob das damit zu tun hat vielleicht. Oder ob das wirklich, ich weiß auch gar nicht, woran das liegen kann. Also das kann für mich eigentlich nur so eine Gründe haben. Mit Übermotivation und ein bisschen überpacen vielleicht auch, weil alles andere wäre jetzt auch, glaube ich, reine Spekulation, ehrlich zu sein.
Hey, ist ja wahrscheinlich auch schwierig, nach X Spielen einfach wieder reinzukommen für 20 Minuten noch oder so und dann wieder Vollgas geben zu müssen. Also vielleicht auch dem geschuldet, deswegen möchte ich da auch gar nicht zu groß kritisieren. Vielleicht macht er nächste Woche, wenn er spielen darf, alles besser.
Ja,
Und hat jetzt eine
ganz
Woche
genau.
Zeit, sich mit Lacroix quasi noch im Training einzuspielen.
Ja.
Dementsprechend. Glasner wird da schon die richtige Entscheidung treffen, bestimmt. Gehen wir jetzt einfach mal von
Allerdings.
aus. Subi. Dann, ja, erste Halbzeit vorbei. Kommen wir zur zweiten Halbzeit, die gerade am Anfang sehr interessant war. 47. Minute haben wir dann das 2-0 gemacht. Das war dann halt so ein doppeltes Geschenk, würde ich behaupten, von Bielefeld. Einmal, also es war ein Freistoß von uns erstmal. Ja, Wekos wurde außen komplett nicht gedeckt. Den haben wir dann auch angespielt, der aufs Tor geschossen hat. Und ja, ach Gott, Ortega, ne? Ist der Torhüter? Jetzt bin ich schon
Ja.
wieder. Ja, Gott, oh Gott, ja. Also Ortega hat den Unglücklichen, ja, nicht zu greifen bekommen, den Ball, und Steffen musste noch einschieben. ja, hat er mit Doppelpack geschnürt. Ja, aber würde ich sagen, ist eher ein Geschenk von Bielefeld. Ja, klar, musst du auch reinmachen, aber trotzdem eher so ein Geschenk von Bielefeld dann.
Aber der Zeitpunkt, in dem sie das Tor gemacht haben, in der 47. Minute, das war schon bockstark und extrem wichtig, weil Bielefeld, da kann immer mal einer vorne runterfallen, und also bei uns dann hinten, und dann steht es auf einmal 1-1 und dann wittert Bielefeld Morgenluft, kontern und wir müssen wieder kommen, und dann verlierst du mal so ein Spiel auch mal ganz, ganz schnell. Kann man ja mal bei Bayern nachfragen, das war, glaube ich, auch nicht eingeplant, bei denen nicht eingepreist, dass sie da nur 3-3 spielen gegen Bielefeld. Dementsprechend war dieses frühe 2-0 ja wirklich Gold wert und hat uns, glaube ich, war, glaube ich, das wichtigste Tor in diesem Spiel.
Ja, es ist einfach, auch der Moment ist halt einfach praktisch. Ne? Also die sind in der Halbzeit, die sprechen eine Viertelstunde, wie der Plan für die zweite Halbzeit ist, und den dürfen sie nach 2 Minuten über den Haufen werfen, weil dann steht es 2-0 und nicht mehr 1-0, und dann ist es halt schwierig, auch zurückzukommen. Also so 2 Tore aufzuholen, machst du halt nicht eben mal so, wenn du nicht Bayern München bist.
Das ist richtig, ja. Nee, also es kam auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt und endlich. Also wir haben ja gefühlt in diesem Spiel, würde ich behaupten, eine sehr gute Toreffizienz gehabt. Das hatten wir ja zumindest im Hinspiel nicht, und da wurde es ja zum Ende dann auch nochmal knapp. Dementsprechend dann schon gut, dass wir da ja das Ding halt schnell unter Dach und Fach bringen konnten. Ja, kleiner Fun. Ja, kleiner Fact zu Steffen vielleicht. Wisst ihr denn, wie viel der Doppelpack das für den VfL bzw. der Bundesliga ist?
Der vierte.
Ja, ich hätte jetzt 3 gesagt.
Es sind tatsächlich 3, außer André weiß mehr als ich, oder war es nur
geraten? Ich hab geraten.
Okay, gut, dann habe ich richtig nachgeschaut, es sind 3. Genau, wisst ihr zufällig, gegen wen Steffen noch einen Doppelpack geschnürt hat? Außer gestern gegen Bielefeld.
Das ist eklig.
Also einmal Augsburg, würde ich sagen.
Ich habe es vor dem geistigen Auge. Nee, Augsburg kann ich mir nicht vorstellen. Da haben wir nicht so viele Tore geschossen.
Beim 8-1, dass er vielleicht 2 gemacht hat.
Nee, das hat er tatsächlich nicht. Na, warte, ich komme drauf. Lass mich noch eine halbe Stunde nachdenken. Leipzig?
Negativ?
Nee, das war, der hat nur ein Tor gemacht.
Also als Tipp, es war letzte Saison ein Heimspiel und es war vorletzte Saison ein Heimspiel.
Ich hab das schon mal nachgeguckt, oder beziehungsweise mir ist das schon mal aufgefallen, dass er gerne doppelt trifft. Letzte Saison. Freiburg.
Nee, also das.
Oh, dann sag's.
Ja, also letzte Saison war gegen Mainz, 4-0, am 23.02. Also quasi fast vor genau einem Jahr, interessanterweise. Und in der Saison davor war es ein 3-1 gegen Hannover zu Hause am 6.04.2019, wo er auch dreimal getroffen hat. Also gerne öfter, würde ich behaupten. Gerne öfter.
Er kommt gerne öfter, ja. Oh, was ja. Habe ich da gerade gesagt?
Ich würde sagen, wenn er kommt, dann kommt er doppelt.
Oh Gott, André. Der war stark, muss ich sagen. Da würde ich Mainz ganz gerne rausgeschnitten haben und dann André.
Nee, das war beides drin.
Ja, ich schreibe das mal kurz als Folgentitel auf. Der ist gut.
Oh Gott.
Ja, das passt auch, oh Gott, sehr gut.
Aber danach kam auch nochmal Arnold und auch nochmal ein schönes Tor gemacht, um mal zum Spiel zurückzukommen.
Ja, und zum Spiel, genau.
Genau.
Nächste Szene kurz danach in der 54. Minute. Ja, schöne Kombination. Arnold, Veko auf Vekos. Vekos legt einfach ab, wie quasi beim Wahrmachen vom Spiel. Und Arnold zögelt das Ding oben links in die Ecke rein. Also ein wunderschönes Tor. Passt zur derzeitigen Form von Arnold auf jeden Fall, was er da gemacht hat.
Unterschreibe ich.
Auf jeden Fall. Ja, genau, auf jeden Fall. Und auch, ich habe, als ich das Spiel gesehen habe, wurde ja, glaube ich, vorher der Ball von Bielefeld nicht ganz aus dem 16er geklärt. Da war, glaube ich, kam eine Flanke in den 16er, die wurde nicht ganz geklärt, sie konnten sich nicht wirklich befreien. Und dann habe ich mich schon zum Jubeln quasi bereitgestellt, als diese Flanke reinflog in den Bielefelder Strafraum. Und dann wurde es ja scheinbar geklärt und ich blieb aber die ganze Zeit stehen, weil ich dachte, nee, da geht noch was. Und so war es dann auch. Also das war aber auch gut zu sehen, wie unsere Spieler diese zweiten Bälle, wie heiß die auf diese zweiten Bälle sind. Das hört man auch ganz oft von außen, wie Glasner reinruft, der zweite Ball, zweiter Ball, zweiter Ball. Und die liegen einfach derzeit sehr häufig bei uns. Wir geben sehr wenig zweite Bälle her, beziehungsweise geben wir höchstens zweite Bälle her, die dann ungefährlich sind oder die wir durch Defensivarbeit wieder gut wegarbeiten können. Aber offensiv, diese zweiten Bälle, gehören auch ganz oft uns und das ist, glaube ich, auch ein extremes Qualitätsmerkmal, was man, glaube ich, gar nicht so unbedingt jetzt als spielerisches, taktisches Mittel irgendwie sehen kann und trainieren kann. Aber das zeigt für mich einfach dieser Wille, diese Geilheit auf Tore irgendwie so ein bisschen oder auf den Erfolg.
Ja, also es ist einfach schön, diese Energie zu haben und einfach nicht aufzugeben. Also einfach alle weiterspielen und gleich den nächsten Versuch halt starten, weil man ist ja immer noch vorne beim zweiten Ball. Wenn man also dieser Druck nach vorne genau, ist einfach sehr, sehr schön zu sehen und auch um Strafraum rum. Also man merkt einfach oft, wie sie den Ball dann halt einfach halten wollen und auch halten können. Und
also auch eine enorme Präsenz um den Strafraum nun rum. Die Außenverteidiger stehen enorm hoch. Im Grunde genommen hast du fast immer zwei Anspielstationen auf jedem Flügel. Aber auch gleichzeitig in der Rückwärtsbewegung hast du auf einmal wieder fünf oder sechs Spieler, die zumindest in der Nähe des Gegners sind und in der Nähe des Balls sind. Also diese Balance, die wir derzeit haben zwischen Offensive und Defensive, die ist schon wirklich hervorragend. Da könnte man fast sagen, man spielt mit zwei oder drei Mann mehr. So erweckt es manchmal den Eindruck.
Ja, das auf jeden Fall. Und da wir gerade beim Thema hier Offensive und Defensive sind, in der, ich muss gucken, 74. Minute haben wir ja drei Wechsel vollzogen. Unter anderem unsere Doppel-6 ausgewechselt, die danach durch Gerhard und Gilavogie gebildet wurde, wenn ich das richtig gesehen habe im Spiel. Bis dahin ist mir halt noch gar nicht so bewusst gewesen. Also klar, es wurde vom Spiel auch ganz viel drüber geredet, dass wir aktuell vielleicht die beste Doppel-6 der Liga haben. Und da ist mir halt bewusst geworden, dass das vielleicht wirklich so ist, weil ich finde, wir haben viel, viel mehr zugelassen nach dem Wechsel der Doppel-6. Dass Bielefeld da ein bisschen stärker dann gekommen ist. ja, sehr gut. ein bisschen mehr Druck gemacht hat. Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt.
Zurück zu Doppel-6.
Es wird nicht besser. Was wollte ich jetzt sagen?
Das wäre eine gute
Also wir haben eine starke Doppel-6. Ich glaube, so eine Doppel-6 oder so eine 6, die 6er-Position zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht ersichtlich ist im Spiel, würde ich behaupten. Also wenn du das Gefühl hast, sie sind nicht da, machen sie, glaube ich, ein gutes Spiel. Und das ist mir erst quasi gestern bewusst geworden, wo Schlager und Arnold ausgewechselt wurden. Weil ich finde, Gerhard und Gilavogie das nicht ganz so stark gemacht haben wie die beiden.
Ja, das ist auch richtig. Also die 6, es ist halt unauffällig, weil sie halt einfach keine Fehlpässe machen auf frühem Spielaufbau. Und wenn sie einen Ball erobern, ist das halt so, ja, das ist ja irgendwie auch so Jobbeschreibung so ein bisschen. Also wenn sie halt keine Fehler machen, was halt einfach keine Fehlpässe sind oder einfach den Ball früher erobern, dann merkt man es ja sich negativ. Also wenn halt, aber wenn jetzt irgendwie der Fehlpass kommt, der zum Gegentor führt oder ein schlechter Zweikampf geführt wird oder dann zum Gegentor führt, das bleibt in Erinnerung. Es ist halt ein bisschen undankbar für die beiden, aber ja, wenn man das erstmal so sieht und zu schätzen weiß, dann, ich glaube, das ist auch dann längerfristig, merkt man dann eigentlich, was für einen Wert die dann haben. Und im Zweifel einfach, wenn man es jetzt selber merkt oder auch in der Retro-Perspektive, dass man aber merkt, okay, das war schon eine ganz, ganz geile Doppel-6.
Muss ich auch noch meinen Senf dazu geben, oder?
Wenn du magst.
Sonst mach ich schließe mich André, ich schließe mich André an.
Ausgezeichnet. Gut, ich glaube, 5 Minuten später haben wir dann noch, 10 Minuten später, haben wir noch mal zweimal gewechselt und Bielak für Weghorst und Pongracic für Lacroix. Da zum Ersten, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir 5-mal gewechselt haben diese Saison. Würde ich jetzt einfach spontan behaupten.
Echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, wir haben schon mal 5-mal gewechselt.
Aber es ist noch nicht so häufig vorgekommen, würde
ich sagen. Nein, häufig nicht, das stimmt, ja.
Aber ich habe es noch nicht geprüft, aber das war so der erste Gedanke gestern, der mir durch den Kopf geschossen ist. Aber ich habe die Auswechslung von Pongracic für Lacroix nicht verstanden.
Die Einwechslung von Pongracic?
Nee. Also die schon. Aber dass er für Lacroix gekommen ist, das habe ich nicht verstanden.
Ach, für Lacroix, okay. Ja.
Weil Brooks ist nächste Woche gesperrt und ich hätte eher, und Brooks war auch noch gelb vorbelastet, also im Zweifel hätte er noch gelb-rot bekommen können, ne? Ist ja alles möglich. Mhm. Aber wenn du halt schon Pongracic die Chance geben möchtest, sich vielleicht zu zeigen und einzuspielen für nächste Woche, dann doch am besten mit dem Verteidiger, mit dem er nächste Woche auch wahrscheinlich spielen wird, und das ist Lacroix.
Aber kann jetzt auch Gegenargument zu sagen, man wechselt Lacroix aus, damit er sich keine dumme gelbe Karte mehr holt und auch gesperrt ist.
Hat er auch schon 4 gehabt?
Ja, also er hat 4, Arnold und Schlager haben auch 4. Also wir haben jetzt 4 Leute mit 4 gelben Karten.
Dann macht Sinn.
Dann kann ich die vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen, ja, okay.
Ja, aber im ersten Moment habe ich genauso gedacht, Savasch. Ja. Warum jetzt dann nicht Brooks rausnehmen? Aber gut, das gibt natürlich Sinn. Und dann wäre es, wenn beide in einem Spiel fehlen, dann wäre es wirklich eng, muss man sagen. Also das, dann würde ich nicht so mit einem guten Gefühl in ein Spiel gehen, wenn unsere Innenverteidigung und dann vielleicht auch noch unsere Doppel-6 auseinandergerissen wird oder so. Also das ist schon gerade, manchmal wundert man sich ja auch, warum er jedes Mal die gleiche Elf bringt. Das hat, glaube ich, schon, erstmal müssen wir ihm sowieso vertrauen, er sieht die Mannschaft jeden Tag im Training. Aber auch bei den Spielen und eben, was du auch ansprachst mit den angesprochen hast, mit den Wechseln der Doppel-6, dass das dann gleich zur Instabilität geführt hat, das hat schon seinen Sinn und seine Berechtigung, warum wir da in letzter Zeit sehr häufig mit derselben Mannschaft spielen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Thema auf jeden Fall für nächste Saison, wenn wir international spielen wollen, dass wir uns da qualitativ auf jeden Fall auf einigen Positionen noch verstärken müssen. Also ich glaube, so eine Abwehrposition kann ruhig mal länger durchspielen als so eine offensive Position, die dann vielleicht auch mehr laufen muss. Wobei jetzt die Verteidiger nicht gerade wenig laufen. Aber ich glaube, in der Offensive müssen wir für nächste Saison auf jeden Fall nachlegen. Sollten wir Europa spielen, wie es der VfL sagt, ich würde sagen, wenn wir nächste Saison Champions League spielen, dann müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Da ist, glaube ich, der Kader aktuell nicht in der Breite qualitativ gut genug aufgestellt.
Ja, das ist ziemlich ähnlich, dass wir da auf jeden Fall noch ein paar brauchen. Gerade also offensive Flügel. Also ich glaube, Barco hat sich vorne rechts festgespielt, aber wenn wir da noch ein, zwei nachlegen, ist das ganz gut. Und auch bei Philipp ist auch so eine Personalie. Also Stand jetzt würde ich sagen, macht es eigentlich keinen Sinn, da die Kaufoption zu ziehen und den über den Sommer hinweg zu halten.
Ja gut, er profitiert natürlich auch nicht gerade von unserer derzeit guten Offensive. Also das ist ja nochmal auch mal eine... Er hätte ja auch gut und gerne jetzt statt Steffen seine Position einnehmen können. Also das ist ja... Jetzt ist Steffen halt, spielt halt an seiner Stelle, er macht es gut. Jetzt gestern sogar sehr gut. Deswegen... weiß ich nicht, ob man da jetzt gleich sagt, nein, den kauft man nicht. Du musst halt auch da wieder eine Alternative finden. Weil es ist ja nicht so, dass du dann Philipp ersatzlos gehen lässt. Du musst ja trotzdem jemanden holen.
Aber Philipp, also ich glaube, ist glaube ich 12 Millionen, glaube ich, die Ablösesumme, die mal im Raum stand. Also jetzt ja nur als Rotationsspieler finde ich 12 Millionen ziemlich viel.
Nein, nicht nur als Rotationsspieler nicht, aber da würde ich dann tatsächlich nochmal sagen, ihm auch nochmal... Das wird bestimmt auch irgendwann nochmal kommen. Zeit geben, Spiel geben. Und dann, also ich glaube, ich rechne da schon damit, dass man das, dass man da vielleicht die Kaufoption am Ende zieht. Aber ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Dass das kommt natürlich auch darauf an, welche Alternativen sich bieten. Ne? Also richtig. Der Markt wird jetzt gerade nicht der beste sein für, wenn man jemanden sucht, dann werden die Preise extrem hoch sein. Also von daher muss man gucken, was man bekommt.
Ja, ich wollte gerade sagen, man muss das wahrscheinlich im Sommer dann abwägen. Also wenn du für 12 Millionen, wenn das stimmt, gerade die Kaufoption, vermeintlich besseren Spieler bekommst, den du zwar noch nicht gesehen hast, dann wahrscheinlich eher den, aber ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich ein Thema eher für den Sommer, für ein paar Folgen in der Zukunft dann.
Genau.
Jawohl. Ja, dann ein Spieler, der sich dieses Spiel nicht durch Tore auszeichnen konnte mal, war Weghorst. Da wurde auch viel in den Vorberichten drüber erzählt, dass mal auch andere Tore schießen sollen. Das ist uns, glaube ich, gestern sehr gut gelungen. Aber ich fand es halt trotzdem sehr interessant, wie wichtig halt Weghorst ist für uns, auch wenn er keine Tore schießt. Weil ich glaube, zumindest in den letzten beiden Toren war er direkt beteiligt und am 1-0 war er zumindest indirekt beteiligt und somit an allen drei Toren trotzdem, auch wenn er keine Tore geschossen hat für uns. Auch als Vorbereiter ein sehr wichtiger Spieler, aber ich glaube, das ist uns auch schon in anderen Spielen sehr verdeutlicht worden.
Ja, also es ist halt auch sein frühes Anlauf. Also selber als Spieler generell auf dem Platz ist er einfach verdammt wichtig für die Mannschaft. Die Tore sind halt on top natürlich, das, was ein Stürmer in erster Linie machen soll, aber auch wenn er, wie du es gesagt hast, auch wenn er nicht trifft, ist er sehr, sehr wichtig fürs Offensivspiel und ja, also ich möchte ihn jetzt nicht abgeben.
Absolut, also er ist einfach durch seine Präsenzen enorm wichtiger Spieler und deswegen hat er aber auch mehrfach jetzt, glaube ich, in Interviews gesagt, dass er Champions League eintauschen würde, um jetzt zum Beispiel bei Arsenal zu spielen oder so. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Punkt ist, der ihn hier halten würde.
Ja, ich glaube, am Ende kann es ihm auch keiner verübeln, wenn er zu einem Club in England wechselt. Ich glaube, das ist ja auch so sein heimlicher Traum und dann zu einem vermeintlichen Top-Favoriten auch noch in England, das kann, glaube ich, kann keiner ihm böse sein hinterher, würde ich behaupten.
Nee. Es ist halt auch jetzt kein Transfer, wie jetzt zum Beispiel so ein Haller zu West Ham wechselt oder Mateta, also wie sie ja ganz gerne heißen bei uns, die deutschen Stürmer, die nach England wechseln, die dann halt eher so ein tiefes Mittelfeld wechseln. Und da wäre es schon ein bisschen anders. Also wenn es halt jetzt, wie jetzt im Sommer zum Beispiel Tottenham gewesen wäre, sagt, glaube ich, keiner von uns, warum wechselt zu Tottenham. Aber also wie gesagt, wenn es jetzt so ein West Ham wäre oder so, wie ich denke, die sind aber auch seit 10 Jahren geführt nur über den Abstiegsrängen, ist es nochmal was anderes, finde ich. Aber ich glaube, der geht auch eher wie gesagt, zum Team, was halt auch europäisch spielen würde in England, als zu so einem West Ham United.
Ja, denke ich auch. Ja, damit würde ich sagen, können wir das Spiel erstmal soweit abschließen. Wir sind mittlerweile jetzt 6 Spiele komplett ohne Gegentor, insgesamt 666 Minuten ohne Gegentor. Ich würde sagen, das ist eine teuflisch gute Serie. Genau. Sind dann auch auf.
Ja,
auf,
ist angekommen. Ist angekommen.
Ja, ich hab den Übergang gerade verpeilt wieder. Ich vergesse gerne, was ich sagen will. Genau, wir sind damit auch auf Rekordkurs. Ich glaube, der Rekord liegt bei Stuttgart mit 9 Spielen ohne Serie. Wir haben jetzt 6. Es sind, glaube ich, nur noch 4 Vereine, die auch so eine lange Serie hatten wie wir. Unter anderem der HSV und Schalke 04. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, nee.
Ja, und ist das jetzt diese Tradition, von denen alle sprechen, wenn man diese Rekorde einfährt?
Nein, weil das haben wir uns ja alles erkauft.
Ah ja,
Savasch.
Okay. Ja, okay.
Man kann sich Tradition nicht erkaufen. Wir hätten Tradition, wenn wir absteigen würden. Dann hätten wir bestimmt irgendwann Tradition. Aber das würde dann keiner mehr mitkriegen. Und deswegen werde ich lieber Dritter oder Vierter und habe keine Tradition, um ehrlich zu sein.
Also ich sehe es
in den Augen anderer.
Wir sind ja 666. Wir sind ja schon, dann Illuminaten sind wir ja auch. Also von daher... Es ist ja kein Zufall, ist ja von oben gesteuert, dass wir jetzt 66 Minuten kein Gegentor bekommen haben. Also ja, da ist halt, also ist für mich ein ganz klares Zeichen.
Auf jeden Fall.
Kann ich dazu ganz kurz eine kleine Anekdote einwerfen?
Und zwar, natürlich.
Eine Auswärtsanekdote, die mir gerade einfällt zu der 666. Und zwar waren wir, das muss 2014, 2015 gewesen sein. Savas, du wirst dabei gewesen sein. Hamburg auswärts. Kannst du dich daran erinnern? Das 18:30-Spiel, wo wir mit dem Zug zurückgefahren sind und mit dem Hamburg-Fan, der uns mit McDonald's da noch
begleitet,
ja, sehr gut. Und dann standen wir doch da am Bahnhof, an irgendeinem Bahnhof, keine Ahnung, in der Nähe vom Stadion und wollten ein Taxi, um zum Hauptbahnhof zu kommen.
Oh ja.
Und unser Zug fuhr. Und dann war auf irgendeinem Taxi, was da gerade wegfuhr, stand der Taxiruf mit 666 oder so. Stand da drauf. Und ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn per Handy die 666 gewählt. Ja, und kam natürlich auf eine Erwachsenen-Hotline. Und war natürlich kein Taxiruf. Ich weiß auch gar nicht, es hat mich, glaube ich, 4 € gekostet, dieser Anruf. Ich glaube, ich habe noch 10 Sekunden aufgelegt oder so. Aber ja, also wenn man solche Nummern auf Taxen sieht, nicht einfach anrufen. Vielleicht noch eine Vorwahl davor gehen oder so. Das kommt immer ganz gut.
Oh, stimmt, die Geschichte habe ich schon komplett verdrängt.
Oh. Ja, die ist mir auch gerade wieder erst angefallen.
Ja, ganz frisch. Ausgezeichnet. Ja, stimmt, da haben wir auch noch ein bisschen Panik, dass wir gar nicht zum Bahnhof rechtzeitig kommen.
Ja, genau, weil es war irgendwie alles voll und es war Ewigkeiten bis zum Bahnhof und es war, glaube ich, auch der letzte Zug, der fuhr. Ne? Sonst hätten wir, glaube ich, da bleiben müssen. Ne? Ja, es war.
Also heutzutage war nicht mehr so schlimm, aber ich glaube, damals fanden wir das nicht so lustig.
Ja, ja. Ja. Das hatte auch was mit Abitur, da war auch Abiturprüfung in der Woche,
stimmt,
oder so.
Ja.
Und deswegen war das alles sehr, sehr knapp und ja, aber lustig auf jeden Fall.
Ja, ja. Was tut man nicht alles für den VfL Wolfsburg
auf jeden Fall? Fehlt einem auf jeden Fall, so eine Geschichte wieder zu erleben.
Ja, das also direkt erstes Spiel auswärts und müssen wir halt.
Egal auf, wohin.
Egal wohin. Ja, ich sehe schon Darmstadt wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, alles klar. Genau. Ja, jetzt mit diesem Spiel vielleicht im Hinterkopf auch und mit einer steigenden Leistung vom VfL, wie bewertet ihr vielleicht die Entwicklung jetzt in der Saison vom VfL Wolfsburg und auch von Glasner?
Das ist sehr, sehr hoch anzurechnen. Also die Entwicklung ist sehr, sehr gut. Also ich habe es mich bei Rose ein bisschen gefreut. Also, weil der Rose ist jetzt zum Beispiel ja weg, das wäre ja auch unser Wunschkandidat. Den hätten wir, wenn es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen wäre, auch abgegeben. Also inzwischen bin ich mit der Wahl, dass wir ihn genommen haben, auch noch glücklicher. Aber auch weil es jetzt so läuft, wie man es sich gewünscht hat. Und ich muss halt an den Rasenfunk denken und an Bundesliga mit Tobias Escher. Der hat nämlich letzte Saison in der Sommervorbereitung gesagt, dass der VfL Wolfsburg, er meinte, sogar Zweiter wird letztes Jahr und dass Weghorst über 20 Tore macht. Ist jetzt ein Jahr Verspätung da, aber also ja, es gibt Leute, die haben letztes Jahr schon gesehen, was der Trainer kann und was in der Mannschaft steckt. Jetzt kommt es im Jahr Verspätung, aber es freut mich halt, weil das war halt, ja. Also, die Erwartung bei mir war dementsprechend doof, wenn man sich so ne, vieles Gutes gehört hat, dann war man so ein bisschen, naja, Siebter und dann Quali nicht geschafft und Saisonstart, ja, viele Unentschieden, aber nichts wirklich Brauchbares und inzwischen, man merkt einfach, dass die Spielidee in der Mannschaft da ist. Also, alle haben das System verinnerlicht, alle spielen das, hat ja Steffen auch im Interview noch gesagt nach dem Spiel. Also, man kann nicht mehr Spielstil streiten, mir macht der Spaß und ich finde ihn auch gut. Attraktiven Fußball sieht man vielleicht woanders, aber ich finde ihn so seiner Form trotzdem auch schön und auch erfolgreich und ich bin mit allem und allem sehr, sehr glücklich zurzeit mit unserem VfL Wolfsburg.
Jetzt darf ich dich, André, an den Oktober erinnern oder den, ja doch ziemlich, müsste Ende September, Anfang Oktober gewesen sein. Ich glaube, es war unsere erste Folge oder nee, zweite oder dritte Folge muss es gewesen sein oder so. Erste Folge war es noch nicht, aber zweite oder dritte Folge. Wo dann über den Kicker die Nachricht verbreitet wurde, dass, ja, dass Glasner vor dem Aus steht und pipapo. Und ich glaube, wir alle gesagt haben, wenn mich nicht alles täuscht, dass man mit der Entwicklung, die man derzeit einfach nicht sieht, nicht zufrieden sein kann. Und ich glaube, das gehört auch einfach dazu im Fußball, dass man sich auch mal irrt und dass man auch mal dazu steht, dass man sich geirrt hat. Und ich denke, viele, die jetzt sagen, diese Entwicklung habe ich kommen sehen und mir war das klar, man braucht nur Zeit und so. Also ja, wenn das so ist, dann Hut ab, ne? Aber ganz im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen großen Prozentsatz gab, der zu dieser Zeit noch an einen längeren Verbleib von Glasner beim VfL geglaubt hat. Wer das so behauptet, der lügt sich, glaube ich, selber in die Tasche.
Ja, also man kann ihnen ja sagen, ja, nach 13 Monaten gibt es da noch den großen, also, großen Sprung. Also es war schon so ein bisschen, ja, was wir ja auch so schon vor dem Podcast beim Reden sogar haben, man wusste halt eh so richtig, was wir mit Glasner hatten. Das war halt da die Phase halt auch so. Und das Europapokal aus ist ja auch irgendwie, ist ja auch ein Gewicht, was man sagt. Das ist jetzt auch nicht eben mal so, wir haben es halt nicht geschafft. Das ist halt, ne, das war das Ziel letzte Saison. Das hat man am Ende nicht geschafft, nur die Quali dafür und die Quali hat man nicht erreicht, also das Ziel nicht erreicht und die Saisonstart war jetzt auch nicht so ansprechend von den Ergebnissen her und ja, also das ist halt, das zeigt natürlich, man muss auch mal festhalten am Trainer, aber so muss es halt auch nicht enden und irren tun wir uns alle, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber als Bruno Labbadia kam, habe ich da auch mitgesungen und am Ende waren wir wach.
Aha, André, du warst das also.
Richtig, ich war da auch dabei. Man kann sich auch irren, das ist ja menschlich.
Ich war gar nicht mehr im Stadion, als das gesungen wurde. Wir waren schon auf dem Weg nach Hause.
Also man kann sich halt auch irren, das gehört auch dazu. Und wenn man eines Besseren belehrt wird, ist das ja auch okay. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt unsere Meinung ändern und sagen, wir fanden ihn schon immer gut oder waren immer davon überzeugt. Das wär in meinen Augen falsch, aber es gehört, also es ist mir trotzdem zu loben, was er geleistet hat und was jetzt gemacht wird, spricht für ihn und für seine Arbeit und dass man auch als Verein dann ihm doch die Zeit auch gibt, ist ja auch ein Zeichen, dass man da vertraut und dass, ja, wenn es halt so stimmt, dann stimmt, das ist ja auch gut. Also so soll es ja dann auch sein. Wir kennen ja auch nur das, was in den Medien ist, wir sind ja nicht im Verein selber und wie die Stimmung intern etc. pp. ist, aber ich irre mich dann gerne lieber in dem Bereich und es läuft dann besser, als man das im Zweifel prognostiziert hat für sich selber.
Ja, da stimme ich euch auf jeden Fall zu und ich glaube, die Meinung konnte man auch zu dem Zeitpunkt haben, gerade mit der Tendenz aus der letzten Saison, die dann auch eher nach unten gezeigt hat, auch wenn wir uns noch gerade so für die Quali, für Europa qualifiziert haben. Aber ich glaube, Tendenz war da schon, war eher nicht so, also eine eher nicht gute. Und dadurch, dass wir jetzt auch in der Europa League in der Quali rausgeflogen sind, hat das nochmal so ein bisschen so einen kleinen Beigeschmack gehabt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und also ich finde immer, man sollte zu dem Zeitpunkt einfach immer kritisch mit der Leistung umgehen können. Und wenn halt die Leistung gerade scheiße ist oder schlecht ist und das über einen längeren Zeitraum auch ist, dann finde ich das richtig, auch zu sagen, dass man an einem Trainer zweifelt ein bisschen. Und zum jetzigen Zeitpunkt, wo halt die Entwicklung dann doch erkennbar ist, wie ihr auch schon gesagt habt, einfach eingestehen und sagen, ja, wir lagen damals vielleicht ein bisschen falsch mit unserer Meinung, aber sie war auch nicht unberechtigt zu dem Zeitpunkt. Und jetzt können wir halt sagen, ja, es ist eine Entwicklung zu erkennen, er hat die Mannschaft geformt, er hat ein Team gebildet, das füreinander arbeitet vor allem, also da arbeitet jeder für jeden und das muss man jetzt einfach anerkennen oder kann man jetzt anerkennen und vor allem Glasner halt zugute halten.
Halten.
Ja, zugute halten. Und ja, also wie gesagt, man sollte immer halt einen längeren Zeitraum betrachten dürfen. Und damals war es halt so, dass es nicht ein guter Zeitraum war. Und jetzt ist es halt so. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, dann ist doch super. Und wenn sie halt wieder irgendwie nach unten zeigt über einen längeren Zeitraum, dann muss man sich halt wieder drüber halten, ob das noch der richtige ist. So ist das Fußballgeschäft halt. Und da jetzt pauschal zu sagen, gib dem Zeit oder so, das, ne, also wie gesagt.
Wenn wir jedem Trainer, den wir in den letzten Jahren gehabt hätten, Zeit gegeben hätten, dann wären wir jetzt nicht mehr in der Bundesliga. Ja? Das sind Automatismen, die dann einfach greifen in diesem Business. Wenn du die Leistung nicht abrufst oder nicht bringst oder der Mannschaft nicht vermitteln kannst, was bei Glasner nun mal auch zum Zeitpunkt der Fall war, ich kann mich daran erinnern, dass er am Anfang krampfhaft diese Dreierkette implementieren wollte in unser Spiel, die wir jetzt ja auch in gewisser Weise spielen, aber in einer anderen Ausrichtung, starre Dreierkette. Und die wurde damals vom Team einfach nicht akzeptiert. Die konnte nicht umgesetzt werden. Das sah nicht stimmig aus. Das war das sah nicht so aus, wie es jetzt nun mal aussieht. Und so in sich stimmig abgesprochen, abgestimmt, gute Balance zwischen den Team, zwischen den Mannschaftsteilen. Und dementsprechend gab es da durchaus Ansätze. Und wer die leugnet, der verleugnet einfach dann auch die Wahrheit, dass es Ansätze gab, um kritisch gegenüber Glasner zu sein. Genauso gibt es jetzt Ansatzpunkte, viele und für uns, denke ich mal, schöne Ansatzpunkte, zu sagen, dass es läuft. Und ich glaube, es ist für jeden die bessere Entwicklung oder für jeden ist es besser, man gesteht sich ein, man lag falsch in einer Entwicklung, die man negativ vorausgesehen hat, die dann im Endeffekt sich als positiv herausstellt, als wenn man genau andersrum das getätigt hätte, dass man sagt, man steht voll zu Glasner und man muss ihm Zeit geben und man findet das alles super, was er macht und am Ende sind wir wieder 16. Weil dann sind wir genau da, wo wir hergekommen sind. Und dementsprechend ist für den Verein die Entwicklung und die Tatsache, dass wir falsch gelegen haben, das Beste, was passieren konnte.
Auf jeden Fall. Vor allem der Verein weiß auch, was intern vorgeht, das wissen wir ja nicht. Und wenn da zu dem negativen Tendenz eine positive Stimmung intern ist, dann warum soll man den Trainer rausschmeißen? Ne? Also das sind, glaube ich, auch so Faktoren, die da einfach zu so einem Zeitpunkt mit reinspielen. Aber zusammenfassend, auf jeden Fall sind wir, glaube ich, alle froh, dass wir an Glasner festgehalten haben und mit ihm hoffentlich nächstes Jahr auch noch international spielen dürfen und ihn auch weiterhin auf der Trainerbank sehen dürfen.
Stand 20. Februar.
Stand 20. Februar. Wir hören uns dann nächste Folge.
Ja, genau.
Nächste Folge, nächstes Spiel. Nächste Woche geht es gegen die Hertha, gegen den nicht mehr so Big City Club.
Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist ja auch ein Team, was vor der Saison gesagt hat, mittelfristig gibt es für uns keinen Grund zu sagen, wir wollen nicht Deutscher Meister werden oder in der Champions League spielen. Seitdem sind dann auch schon insgesamt 374 Millionen Euro geflossen. Das sind dann doch schon zwei, drei Trainer auf der Bank gesessen. Prez wurde entlassen und jetzt sitzt da wieder Pal Dardai, der damals entlassen wurde, weil man attraktiveren Fußball spielen wollte. Wie es halt auch nicht funktionieren kann, sehen wir aktuell in Berlin bei Hertha BSC Berlin. Man versteht halt nicht so ganz, was da im Verein so passiert. Und ja, jetzt stehen sie punktgleich auf Platz 15 mit Bielefeld. Gibt auch schon bessere Zeiten für die Hertha. Vor allem mit dem Blick nach Köpenick ist, glaube ich, das Gemüt noch mal ein bisschen mehr getrübt, weil man halt ja inzwischen weniger Mitglieder hat und auch generell, ja, eigentlich so jeder sagt, naja, ihr seid jetzt aber auch wirklich nur die Nummer 2 in der Stadt zumindest erstmal und auch in der Liga. Das ist halt die Nummer 15, das ist halt ein ganz anderer Anspruch, als das ja selber vermittelt wird und auch artikuliert wurde. Dieser Misserfolg ist, also was mir aufgefallen ist, bei Berlin, die sind sehr, sehr abhängig von Kunja. Kunja hat 6 Tore und hat 11 Vorlagen und hat damit die meisten Torbeteiligungen und das mit Abstand. Danach kommen dann auch schon die beiden Stürmer mit jeweils 5 Toren. Das Problem, was bei so einer Abhängigkeit von so einem Spieler wie Kunja ist, der ist halt wie Licht und Schatten. Also eine kleine Wolfsburg-Referenz ist da so auch ein bisschen überspitzt, weil ich würde sagen, Kunja ist nochmal einen Ticken drüber über die Davi. Aber die Davi, der hat auch gute Spiele gehabt, aber auch viele Spiele, wo er halt nicht gut war. Und das ist bei Kunja halt auch. Also wenn er gute Spieler hat, dann spielt er gut und dann kann er auch jeden Gegner nass machen, aber wenn es halt nicht läuft und er keinen Bock hat, dann zieht er die ganze Mannschaft runter, wie das ja auch mal Labbadia im Dezember gesagt hat. Und so dümpeliert aktuell da vor sich hin auf Platz 15.
Ja, das ist mir mit Kunja auf jeden Fall auch schon aufgefallen, dass wenn es läuft, dann bei ihm, dann läuft es bei der Mannschaft. Und wenn nicht, dann nicht. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Janis, möchtest du erstmal kurz was sagen?
Ja, kann ich gerne machen. Ja. Und zwar zu den, generell zur Hertha wollte ich noch was sagen. Nicht mehr so Big City Club, hattest du ja gesagt, Zawasch, würde ich jetzt genauso mitgehen. Und ich würde sogar sagen, Hertha steht ein bisschen da, oder steht da, wo wir vor, ich sag mal, ja, jetzt sind wir 2021, vor 15 Jahren ungefähr standen, oder ja, ein bisschen später, vor so 10 Jahren, die Jahre nach der Meisterschaft und vor Dieter Hecking. Viel Geld ist da, es werden Spieler gekauft, die vor allem deswegen zum Verein kommen. Trainer ist nicht, auch Pal Dardai in meinen Augen, nicht unbedingt der Trainer, der eine Mannschaft ja nach vorne bringen kann. Der kann sich stabilisieren, bestimmt. Aber ich weiß nicht, mir fehlt da so ein bisschen die Perspektive bei ihm, weil es eben schon mal nicht geklappt hat. Dementsprechend ist für mich Hertha gerade eigentlich so die graue Maus Nummer 1 der Bundesliga. Und das tut denen wahrscheinlich ziemlich weh, wenn man das sagt. Aber um ehrlich zu sein, für mich ist Hertha BSC die neue graue Maus der Bundesliga.
Ja, vor allem Pal Dardai ist wahrscheinlich eher so einer wie Huub Stevens für Schalke. Wenn es nicht läuft, dann springt er ein und kommt über die Motivation vielleicht nochmal. Im Zweifel. Mhm. Also ich möchte damit jetzt auf jeden Fall nicht seine Qualität absprechen. Das auf gar keinen Fall. Die hat er bestimmt. Aber das ist er halt eben für die Hertha wahrscheinlich eher. Bei einer anderen Mannschaft würde das vielleicht anders aussehen. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Bei Hertha sieht man, glaube ich, was passiert, wenn intern halt Unruhe herrscht, die bei uns halt eben gerade nicht vorherrscht. Was angefangen hat damals mit Klinsmann einfach, der ja da aufgehört hat, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, und das halt so ein bisschen öffentlich kommuniziert hat, was da so intern falsch läuft. Und das wollte, glaube ich, die Hertha damals nicht wahrhaben. Und hat dann, also man hat Klinsmann so ein bisschen ausgelacht für seine Statements, aber ich glaube, so in der Nachbetrachtung, ja, war da auf jeden Fall was dran, was Klinsmann gesagt hat, auch wenn die Art, wie er es gemacht hat, vielleicht nicht die feine Art war. Aber ja, man sieht ja, Preetz dann jetzt auch gegangen. Also da war schon, ja, da ist schon ordentlich was schiefgelaufen intern, und das hat bestimmt auch dazu geführt, dass die Hertha jetzt da steht, wo sie gerade steht.
Ja, also Hertha war aber auch noch nie mehr als die graue Maus. Also die waren jetzt die graue Maus, und jetzt sind sie mit Lars Windhorst die graue Maus mit Geld. Also es ist jetzt nicht irgendwie, also sie haben natürlich alle vor der Saison gesagt, ja, die greifen Europa an, sind oben mit dabei, die müssen wir dazuziehen. Ist jetzt die Saison anders gekommen, aber ist jetzt, also ich hatte jetzt, die letzten Jahre war jetzt Hertha für mich auch nicht mehr als eine graue Maus. Also die waren halt halt gut genug, um nicht im Abstiegskampf mit drin zu stecken hinten raus, aber Europa waren sie jetzt auch nicht großartig in der Nähe dabei, oder so, naja, ein, zwei Spiele mehr geworden, wäre aber dabei gewesen. Also da war, ja, die waren halt immer graue Maus, und das sind sie jetzt halt auch weiterhin noch.
Ja, ja. Erst recht, würde ich sagen, oder noch mehr. Noch mehr als vorher, weil eben die Perspektive, klar, du hast eine Perspektive, eine monetäre Perspektive, eine finanzielle Perspektive, die hast du. Aber die hast du auch nur so lange, bis Lars Windhorst auf einmal morgens aufwacht und sagt, nee, heute habe ich keinen Bock mehr auf Hertha, heute gehe ich zu, keine Ahnung, heißen die da, Berliner AK, und mach's da. Ja, weil ich da mehr Spielraum habe. Also das ist eine gefährliche Entwicklung für Hertha, würde ich sagen. Weil für mich das Konzept dahinter fehlt.
Ja, genau, das ist das, was ich meine, auch mit Klinsmann. Das war ja so der Zeitpunkt, wo der Investor eingestiegen ist und Klinsmann geholt wurde und man gehofft hat, ja, ich pumpe da jetzt ordentlich viel Geld rein, und dann wird das schon von alleine irgendwie laufen. Und haben auch Kunja ist damals, glaube ich, für einen Haufen Geld gekommen und noch andere. Ja, und dass Geld kein Fußball spielen kann, haben wir auch schon erleben dürfen.
Mehrfach,
ja. Und deswegen bin ich auch ganz froh aktuell, dass wir halt nicht mehr diesen Trend gehen, und also auch weil wir es nicht können, dass wir da irgendwelche Millionenspieler kaufen, sondern eher uns wieder als Ausbildungsverein sehen. Wobei mir lieber wäre, dass wir da auch ein bisschen mehr auf die Jugend gehen. Aber anderes Thema. Ja, also das ist, glaube ich, so das Problem bei der Hertha. Neben der, dass sie schon immer halt da irgendwo rumgedümpelt haben in nirgendwo. Dass sie gedacht haben, wir pumpen da jetzt einfach mal Geld rein. und dann spielen wir Champions League. Aber so funktioniert das halt nicht. Du brauchst da halt ein ordentliches Konzept, einen ordentlichen Trainer. Die Mannschaft muss gut zusammengestellt sein. Da bringt es halt nicht, wenn du irgendwelche Millionen Menschen im Sturm kaufst, aber halt der Rest dazu nicht passt.
Ja, ja, also zu einmal mal dazu, also das habe ich mir zurückgeschrieben. Die haben halt im Kader haben die Askasiba, Darida, Guedesi, Kedira, Löwen, Toussaint und Arne Meyer haben sie verliehen. Die haben 7 Leute auf der 6 und davon sind bis auf Darida und Arne Meyer alle in den letzten 2 Jahren verpflichtet worden oder ausgeliehen. Also du brauchst halt die 7 Leute, die auf der 6 spielen können. Und das ist so, da frage ich mich warum. Und zum anderen, natürlich sind 374 Millionen an sich enorm viel Geld, aber im heutigen Profifußball ist es das halt irgendwo halt auch nicht, weil du kannst ja nicht sagen, wir holen jetzt irgendwie, was weiß ich, 5 Spieler für 50 Millionen und zahlen dann jedem 10 Millionen Euro Gehalt im Jahr. Du musst das Gehaltsgefüge ja im Team ja auch irgendwie stimmig haben. Also es muss ja, wenn jetzt die 9 kommen und das Dreifache verdient vom Rest der Mannschaft, sage ich auch, ja, du bezahlst ihm so viel wie die komplette Abwehr, der soll das doch mal richten. Also du musst es halt auch in der Mannschaft irgendwie vermitteln und auch stimmig haben, dass du halt irgendwie halt nicht halt auch intern halt sagst, ja, das Gehaltsgefüge ist so auseinandergerissen, das ist sehr, sehr schwierig. Und bei Berlin fehlt dann doch irgendwie das Konzept. Plus hat ja auch Windhorst relativ wenig Einflüsse, was man ja so per se ganz gut finden kann tatsächlich. Aber es ist irgendwie dann doch komisch eigentlich, weil so viel Geld und so richtig Einfluss hat er dann doch nicht. Ist überraschend, also weiß ich nicht. Aber Berlin, es ist ja schon immer der Slogan gewesen, die Zukunft ist groß oder vor uns liegen goldene Zeiten. Und ja, weiß ich nicht, wenn jetzt Marco Rose gekommen wäre, würde wahrscheinlich das Motto heißen, vor uns liegen rosige Zeiten. Ja, Berlin, also ne, ist halt irgendwie Berlin. Es wird alles irgendwie geil, aber es ist halt auch nicht geil und irgendwann wird es halt geil. Aber ja, das ist halt so eine Aussage, ja, irgendwann werden wir mal gut sein. Die Frage ist halt nur, wann.
Tja, können wir die Frage beantworten? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Im Zweifel gegen den VfL Wolfsburg.
Ja, habe ich auch schon befürchtet, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem, also wir nehmen ja jetzt am Samstag vormittags auf, beziehungsweise mittlerweile schon mittags. Das Spiel gegen RB Leipzig steht auch noch aus, wobei ich da jetzt auch nicht davon ausgehe, dass sie da einen großen Stich sehen werden.
Gut, Leipzig natürlich mit der Champions-League-Belastung, ne, gegen Liverpool.
Klar. Aber ich denke mal, für die Hertha dürfte es trotzdem reichen. Auch wenn es ein dreckiger Sieg wird am Ende.
Also ich meine, Hertha für Leipzig.
Ja. Für Leipzig, ja, genau.
Ja, du hast für Hertha. Achso, ach, für die Hertha.
Für die Hertha wird es reichen, genau.
Für Hertha wird es reichen, ja. nicht Hertha. Ja, ja, verstanden, okay.
Also auch die Bandbreite ist doch groß. Wenn wir uns die letzten 4 Spiele angucken, klar kannst du gegen Frankfurt verlieren und gegen Bayern verlieren, aber da verlierst du dann irgendwie 4-1 gegen Bremen oder guten Punkt in Stuttgart ist auch okay. Aber also die ist halt so, ja, aber jetzt 4 Dinger von Bremen zu kriegen oder davor dann 3 Dinger von Hoffenheim, das ist schon eine deutliche Sprache und dann verlierst du halt in dem Sinne nur 1 zurück gegen Bayern. Gut, die waren auch schon dann mit dem Kopf auf dem Rollfeld die Nacht über. Also die Bandbreite ist schon groß bei der Hertha und ich finde eigentlich auch, ich bin dieses Wochenende ein bisschen gespannt, weil ich kann mir bei Hertha alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir die auch mit 3-4 Dingern nach Hause schicken. Ich kann mir den Unentschieden vorstellen. Ich kann auch irgendwie mir vorstellen, dass Kunja einen genialen Pass auf Cordoba macht und der das Ding einnickt, mir dann 1 zu verlieren. Also es ist für mich halt auch so eine riesen Wundertüte, weil man irgendwie doch noch schon denkt, ja, eigentlich haben die ja relativ gute Spieler und im Zweifel können die das auch mal abrufen. Andererseits ist dann der Gedanke, warum sollten sie es ausgerichtet dann nächste Woche abrufen? Weiß ich nicht. Es ist halt doch irgendwie eine große Wundertüte, der ich eigentlich auch, also ich traue denen halt alles zu, aber ich glaube halt auch nicht dran, dass Hertha irgendwie was gegen uns holt.
Wir haben ja am Anfang unseres Podcasts, also erste Folge meine ich damit, als ein Schwachpunkt der letzten Saison ausgemacht, dass wir unsere Heimspiele gegen die vermeintlich kleineren nicht mehr gewinnen können. Jetzt die Frage an euch, wann haben wir denn das letzte Mal zu Hause gegen Hertha gewonnen?
Boah.
Ohne zu spicken.
Ich würde sogar behaupten, dass wir letzte Saison unentschieden gegen die gespielt haben zu Hause. Und auswärts nur gewonnen hatten. Also im Zweifel vorletzte Saison.
Berlin ist doch schon lange. Ich wüsste nicht, dass ich einen Heimsieg gegen. Ich habe, glaube ich, noch keinen Sieg in den letzten 5 Jahren gesehen zu Hause, glaube ich, gegen Hertha. So krass. In Berlin selber ist es, glaube ich, ganz okay. Da punkten wir ganz gerne mal wie 1 auch wenn es immer scheiß Spiele sind. Aber ja, zu Hause, also ich habe gesagt, zu 5-6 Jahre werden es schon mindestens sein.
Also das letzte Spiel haben wir, das letzte Heimspiel haben wir 2-1 verloren gegen Hertha. Das war eines der letzten Heimspiele vor Publikum quasi im Januar 2020. Und der letzte Heimsieg ist tatsächlich jetzt schon 5,5 Jahre her. Und zwar am 19. September 2015.
Naja, in der
Jetzt.
Vizemeistersaison war das?
Danach, dann in der Saison, okay. Ja.
Wer hat getroffen für uns?
Zweimal Bas Dost.
Eieieiei.
Also, das sind ganz, ganz alte Zeiten. Und ich glaube, wird Zeit dafür, dass man da. In dieser Saison kann man ja, können wir ja die Heimsiege gegen die Mannschaften einfahren, gegen die wir sonst so selten gewinnen. Deswegen ist es, glaube ich, auch für die Hertha an der Zeit, mal wieder zu verlieren. Davor allerdings ziemlich häufig gewonnen gegen Hertha zu Hause. Also, ja, schauen wir mal.
Ich hoffe nicht, dass jetzt so eine Serie anfängt, wie Gladbach gegen uns hat.
Ja, nee, das glaube ich auch nicht.
Aber schauen wir mal.
Können wir die Tipps einholen?
Wäre ich dafür, ja.
Ja.
Erstmal müssen wir Sava schuldigen. Du hast vollkommen richtig getippt. Gegen Bielefeld das Spiel mit 3-0. Deswegen stünde dir jetzt das Recht zu, die Tipprunde zu eröffnen.
Alles klar. Ich bleibe einfach beim 3-0. Das ist ein gutes Ergebnis, würde ich behaupten.
Alles klar. André, willst du nachlegen?
Ich überlege gerade noch, was ich tippe. Das ist, glaube ich, so ein klassisches 2-1.
Okay, ich bin tatsächlich bei einem 2-0 dabei. 2-0, 2-1, 3-0. Okay, ja, ich bin gespannt. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir nochmal 90 Minuten ohne Gegentor bleiben. Da sind wir dann bei 756. Ne, 700, ja doch, 756.
Ja,
ne? Müsste man dann schon sein.
Ich finde eh generell die nächsten Gegner ist auch da spannend. Für mich sind wir jetzt in so einer relativ wichtigen Saisonphase, weil Bielefeld war jetzt das erste, aber Hertha, Hoffenheim, Schalke, Bremen, Köln, das sind die nächsten Gegner. Da holst du die Punkte, die hinten raus dann wichtig sind. Und wenn du da jetzt die Punkte auch holst, dann sind dann halt so Frankfurt, München, Dortmund, Leipzig, die dann alle noch kommen. Da holst du natürlich auch nochmal was, weil du Selbstbewusstsein hast, weil du weißt, ja, wir stehen da oben und sind auch relativ gefestigt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Phase, wenn wir jetzt den Trend weiterführen können, können wir uns, glaube ich, schon dann auf guten Fußball jetzt dann noch freuen und ja auch, glaube ich, Europa relativ früh eigentlich sichern.
Also ich muss aber auch sagen, die Europa League, also die direkte Qualifikation für die Europa League, das wäre ja nur noch Platz 5, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Weil ich glaube, Platz 6 ist ja Conference League.
Je nach Pokalsieger wahrscheinlich dann.
Bitte?
Ja, je nachdem, wer dann den Pokal...
Ja, okay, ja, ja.
Wobei, nee, Pokal...
Der startet ja dann eh in der Qualifikation, wie wir dieses Jahr. Das ist ja dann eh nicht...
Das ist der Pokal dann direkt...
Gruppenphase. Bitte?
Ist der Pokal direkt oder ist der Quali?
Nee, der ist Quali.
Okay.
Der muss Quali. Und dementsprechend dann Platz 6 oder dann... Also Platz 6 wäre ja dann der für die Quali Europa League, wenn da zwei Champions-League-Teilnehmer gewinnen oder sowieso schon Gruppenteilnehmer für Europa League. Dann Platz 7 für die Conference League. Aber... Ich würde sagen, Platz 5 wäre jetzt das Minimalziel, würde ich mal sagen, oder das Ziel, was ich auf jeden Fall mittragen, was super wäre, was ein tolles Ziel wäre. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt bei Platz 3, 42 Punkte nach wie viel Spielen, 22 Spielen, auch gut und gerne offensiv formulieren können, dass wir in die Champions League wollen.
Gehe ich auf jeden Fall mit.
Als Fans auf jeden Fall, als Verein würde ich mich vielleicht noch ein bisschen schwer damit tun.
Also ich glaube, dass sie intern sowieso eine höhere Zielsetzung haben. Ich glaube, dass sie intern Top 4 ausgerufen haben, allein um solche Spieler wie Vekos zu halten. Du kannst die, glaube ich, nicht damit besänftigen, wenn sie sagen, ja, jetzt spielt erstmal und mal gucken, vielleicht werden wir ja Platz 7 oder so. Ich glaube, du musst die schon ein bisschen ködern. Und ja gut, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das die nächsten Spiele weitergeht. Gerade gegen die vermeintlich kleineren Gegner.
Zum Winter hin, ja, aber vor der Saison hätte ich jetzt auch sagen, wir wollen Vierter werden.
Zum Winter.
Ja gut, ja klar.
Ja.
Genau, inzwischen ist schon richtig. Also, ja, man merkt also in Interviews, wenn man sich zum Beispiel Stefan anhört, ja, also Champions League, dann müssen wir jetzt so weitermachen wie bis jetzt. Also, wenn wir irgendwann mal glauben, es funktioniert von alleine, nee, es ist halt nicht so. Also, wir müssen halt alle immer alles geben, wir müssen auch Sprints machen, die wehtun. Wir müssen, ja, du musst halt jedes Spiel von Null anfangen und jedes Spiel gewinnen. Und ja, da kann ich jetzt Phrasen dreschen, wie lustig ich bin, glaube ich. Ja,
hau raus.
ja.
Ja, es ist auf jeden Fall wichtig und richtig, was Steffen da sagt. Also, so haben wir auch die Meistersaison damals, glaube ich, geholt, dass wir alles ein bisschen klein gespielt haben. Sobald du denkst, es läuft von alleine, gehst du unter wahrscheinlich. Weil
ich sag mal so, es sind nur 7 Punkte auf Bayern. Also, werden sie doch nicht gewinnen sollen. Also, noch können wir angreifen.
Und wenn es aber dann ist Frankfurt wieder zwischen uns. Also, wir sind ja nicht da alleine. Leipzig ist noch davor. Ich kann mir auch vorstellen, dass... Leverkusen ist, glaube ich, gerade sehr, sehr, also eine schwierige Phase gerade, aber man darf auch, glaube ich, Dortmund nie abschreiben, Gladbach darfst du nie abschreiben, die werden jetzt gegen City wahrscheinlich nicht weiterkommen. Also, wir sind da in einer illustren Gesellschaft und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir einfach von Spiel zu Spiel gucken. Und das nächste ist dann eben 3 Punkte gegen Hertha. Das ist jetzt, glaube ich, das sind jetzt auch 50 Cent. Ne? Mhm. Und ja, hoffen wir das Beste.
Dann würde ich sagen, mit diesen weisen Worten beenden wir die Runde und wünschen allen noch ein schönes Wochenende, schöne Woche und bis nächstes Wochenende. Dann werden wir uns wieder hören.
So sieht's aus. Bis dahin.
Bis nächste Woche. Macht's gut.